Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Die Themen: Die Wirtschaft wird 2009 in Europa und in den USA schrumpfen, sagt die OECD und kündigt steigende Arbeitslosenzahlen an. In Deutschland hat die Rezession bereits begonnen, und dies in einem Wahljahr. Die EU will Steuerschlupflöcher stopfen, diesmal ohne in Bern Sorgen aufkommen zu lassen. Die SVP gibt ihren Kantonalparteien 12 Tage Zeit, um einen Nachfolger für Samuel Schmid zu nominieren. Wir fragen, was muss der können? Oder die? Der Krieg im Kongo kennt viele Opfer, zum Beispiel eine ganze junge Generation, die jede Hoffnung verliert. Ein Augenschein in Goma. Und in Zukunft Vergangenes. Ausserrhoden dürfte die Landsgemeinde wieder einführen. Echo der Zeit, am Mikrofon Kaspar Selger mit den Nachrichten Susanne Schmucke.
Die Wirtschaft in Europa und den USA wird 2009 schrumpfen und als Folge werden die Arbeitslosenzahlen deutlich steigen. Dieser Meinung ist nun auch die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Für den Euroraum sagt die OECD bei der Wirtschaftsleistung ein Minus von 0,5% voraus, für die USA einen Rückgang von fast 1%. In der EU dürfte die Arbeitslosigkeit dadurch auf durchschnittlich 9% steigen, von derzeit knapp 7,5%. Vom Abschwung besonders betroffen ist Deutschland. Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im letzten halben Jahr und befindet sich damit bereits in einer Rezession. Die Wirtschaftskrise lässt den Ölpreis weiter fallen. Ein Fass kostete zeitweise weniger als $55. Damit ist der Ölpreis auf dem niedrigsten Stand seit Anfang 2007. Und dies hat Auswirkungen auf den Benzinpreis. So haben BP, Migrol und Shell die Preise in dieser Woche schon um mindestens 2 Rappen gesenkt. Die EU-Kommission will stärker gegen die Steuerhinterziehung vorgehen. Einrichtungen wie Stiftungen und Treuhandfonds sollen demnach ihre Sonderbehandlung bei den Steuern verlieren. Die EU-Staaten erhoffen sich dank der neuen Regeln höhere Steuereinnahmen auch aus der Schweiz. Das Bankgeheimnis ist von diesem Vorschlag allerdings nicht betroffen. Die SVP-Kantonalparteien haben 12 Tage Zeit, einen Nachfolger von Bundesrat Samuel Schmid vorzuschlagen. Bereits am 27. November will die Bundeshausfraktion der SVP den Kandidaten oder die Kandidatin bestimmen. Die gesuchte Person muss laut dem Anforderungsprofil der SVP führungsstark und im Umgang mit Krisen erfahren sein. Zudem müsse sie das Gedankengut der SVP in die Regierung einbringen. Der Bund geht stärker gegen illegale Einwanderer vor. Zu diesem Zweck haben das Grenzwachkorps und das Bundesamt für Migration ihre Zusammenarbeit verstärkt. Der Straßen- und Bahnverkehr sowie die grüne Grenze würden intensiver kontrolliert. Allein in den Monaten September und Oktober hätten dadurch gut 300 illegale Einreisen verhindert werden können, hieß es. Dies sei eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. 3 Häftlinge des Gefangenenlagers Guantanamo auf Kuba haben in der Schweiz Asyl beantragt. Das Bundesamt für Migration hat die Gesuche nun abgewiesen. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Die 3 Männer aus Libyen, Algerien und China sind seit 7 Jahren auf Guantanamo gefangen. Angeklagt wurden sie nie. Laut Amnesty International stellen sie für die USA kein Sicherheitsrisiko dar, sie könnten aber nicht in ihre Heimatländer reisen, weil ihnen dort Gefängnis und Folter drohten. Beim Unternehmen Stahl Gerlafingen wird Kurzarbeit eingeführt, und zwar für über 200 Angestellte. Wie das solothurnische Unternehmen mitteilt, sei unter anderem die Nachfrage nach Industriestahl stark zurückgegangen. Für die ausgefallenen Arbeitsstunden erhalten die Angestellten eine Lohnentschädigung von 80%. Nexus Fibers, die ehemalige Visco Swiss, erhält 4 Monate Zeit, um die Finanzen zu regeln. Das zuständige Amtsgericht hat der Firma einen definitiven Konkursaufschub bis Mitte März gewährt. Der Sanierungsplan des Sachwalters wird als realisierbar erachtet. Sowohl die Löhne für den November als auch der 13. Monatslohn seien gesichert, hieß es. Bei Nexus Fibers in Emmen stehen 300 Stellen auf dem Spiel. Im Inzestfall von Amstetten haben die österreichischen Behörden die Anklage veröffentlicht. Der Mann, der seine Tochter 24 Jahre lang im Keller eingesperrt hielt und mit ihr 7 Kinder zeugte, wird dabei auch des Mordes beschuldigt. Darüber hinaus werden ihm Sklaverei, Vergewaltigung, Freiheitsentzug, schwere Nötigung und Blutschande vorgeworfen. Dem 73-jährigen Mann droht damit lebenslange Haft. Zum Mordvorwurf heißt es, der Mann habe ein neugeborenes Kind im Verlies getötet, indem er es unterlassen habe, dem Baby Hilfe zukommen zu lassen. In Arosa ist der frühere Eishockeyspieler Gebi Poltera gestorben, im Alter von 84 Jahren. Poltera wurde mit dem EHC Arosa 7-mal Schweizer Meister. Mit der Nationalmannschaft holte er 1948 an den Olympischen Spielen in St. Moritz Bronze, 1950 in London den EM-Titel. Zusammen mit seinem Bruder Ueli Poltera und Hans-Martin Trepp bildete Gebi Poltera eine legendäre Sturmreihe. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 5.740 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 8.106 Punkten, minus 2,1%. Der Euro wird zu einem Franken 49,47 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 19,82. Zum Wetter die Vorhersage für morgen Freitag. In der Nacht gibt es im Süden und in Graubünden noch etwas Niederschlag. Morgen liegt dann über dem Mittelland zäher Hochnebel, sonst ist es oft sonnig. Besonders im Westen bläst zum Teil eine starke Brise. Die Höchstwerte liegen bei etwa 7 Grad. Und im Tessin wird es immer sonniger bei 13 Grad, während im Engadin sich die Wolken nur zögernd auflockern. Am Wochenende liegt über dem Mittelland weiterhin zäher Hochnebel. Und darüber ist es ziemlich sonnig. Die Temperaturen steigen im Norden auf 10, im Süden auf 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Stark, aber elastisch, was ein Verteidigungsminister für Eigenschaften haben soll. Note 5 bis 3. Die Schweiz hält die Menschenrechte ein, aber auch nicht. Nur ein Wetterleuchten. Die EU redet zwar über die Zinsbesteuerung, aber ohne, dass es auf die Schweiz hagelt. Ein heftiger Wetterumschlag. Das deutsche Wirtschaftsbarometer wechselt von Sonne auf Rezession. Das Recht des stärker Bewaffneten. Der Krieg im Kongo erzeugt Hoffnungslosigkeit und Hass. Der Wunsch, früher aufzuhören. Das Pflegepersonal setzt sich für die Frühpensionierung ein. Der Blick in den Alltag zeigt weshalb. Und der Blick in die Vergangenheit zeigt, weshalb AHV-Revisionen immer ganz komplexe Prozesse sind. Schließlich der Wunsch, in Zukunft Vergangenes zu pflegen. Ausserrhoden könnte die Landsgemeinde wieder einführen. Echo der Zeit. Wer folgt auf Samuel Schmid? Beim großen Wehrweisen über diese Frage wird viel, sehr viel über die Voraussetzungen für den Job geredet und man hört so ungefähr alles. Es muss jemand sein, der oder die Linie der SVP-Parteiführung vertritt. Nein, es muss jemand sein, der gerade nicht dieser Linie folgt, sondern eigene Ansichten hat und damit kompromissfähig ist. Er oder sie muss, Stichwort Verteidigungsministerium, am besten selber Offizier sein. Ich fragte den St. Galler Politologen Silvano Möckli, braucht ein Schweizer Verteidigungsminister, eine Schweizer Verteidigungsministerin, Militärerfahrung?
Nein, das braucht der oder sie nicht, insbesondere in der jetzigen Situation nicht. Was der Armee ja jetzt fehlt, ist vor allem auch eine Vision oder eine Sinngebung. Insofern könnte man auch fordern, der Verteidigungsminister müsste ein Philosoph sein. Aber auf der anderen Seite, ein gewählter Bundesrat muss jedes Departement übernehmen können und vielleicht schon bei der nächsten Vakanz wird der Gewählte oder die Gewählte das Departement wechseln.
Aber es heißt, die Akzeptanz beim Offizierskorps wäre sicher höher und das sei jetzt ganz wichtig.
Ja, ich denke, Wahlkörper ist nicht das Offizierskorps, sondern das Parlament. Und wenn man diese Forderung stellen würde, würde man ja viele ausschließen von der Wahl. Das betrifft insbesondere die Frauen.
Aber Sachverstand, Hand aufs Herz, wäre der nicht gefragt?
Krisenmanagementfähigkeit. Und eben, was ich gesagt habe, man muss dieser Armee wieder einen Sinn geben.
Andere Voraussetzung, die berühmte Konkordanzfähigkeit. Also sollte das jemand sein, der möglichst flexibel, elastisch ist, oder wäre, wie die SVP sagt, wie auch andere Parteien schon gesagt haben, jemand gefragt, der diese Linie eben vertritt?
Ja, hier stecken wir in einer Art Dilemma. Bei der Nomination ist es selbstverständlich wichtig, dass der Kandidierende in der Mitte der Partei steht, also gewissermaßen in der Mitte des Stalles und auch den Stallgeruch mitbringt. Bei der Wahl selber durch die Bundesversammlung, da muss er eher in der Mitte des gesamten Parlaments stehen. Jetzt unter dem Gesichtspunkt der Konkordanz scheint mir eben wichtig, dass es jemand ist mit Stallgeruch. Er sollte die SVP-Positionen einbringen in den Bundesrat, aber dann auch umgekehrt die Fähigkeit haben, das, was der Bundesrat beschlossen hat, innerhalb von Partei und Fraktion zu vertreten.
Wenn Sie sagen, Stallgeruch sei nötig, aber um wählbar zu sein, muss man in der Mitte stehen, schließt das nicht praktisch linke und rechte Kandidaten aus?
Ja, das ist jetzt etwas ein Dilemma, denn die SVP hat ja in den vergangenen 12 Monaten einen profilierten Oppositionskurs gefahren. Und für Fraktionsmitglieder, die da nicht mitgemacht haben, bestand das Problem, sich zu isolieren. Jetzt aber für die Wahl zum Bundesrat sollten sie eigentlich auch gelegentlich abweichende Positionen vertreten haben von der Partei. Aber wie gesagt, ich fände es nicht richtig, wenn das zum Hauptkriterium gemacht würde für einen Kandidierenden, denn es sollten starke Persönlichkeiten sein, die in den Bundesrat gewählt werden, und es sollten Persönlichkeiten sein, die wirklich auch die Positionen der Partei vertreten.
Positionen der Partei vertreten, starke Persönlichkeit sein und trotzdem nachgeben können. Sehen Sie irgendwelche Leute am Horizont, die das alles erfüllen?
Nun, ich möchte keinen Namen nennen, aber ich denke, man sollte schon auch abstellen neben der politischen Position dieser Leute auf das persönliche Profil. Und hier gehören zu diesen Eigenschaften der Charakter, der politische Stil, dann auch die Teamfähigkeit, die Konsensfähigkeit und vor allem muss er die staatsmännische oder staatsfrauliche Qualität haben, zu integrieren und nicht zu spalten. Und man sollte die Kandidierenden auf keinen Fall messen an Positionsbezügen zu künftigen Abstimmungen, denn das wird sein im nächsten Februar, aber ein Bundesrat wird im Amt sein für 4, 8 oder gar 12 Jahre.
Eigenschaften, die beim Schmied-Nachfolger gefragt wären. Menschenrechtstest. Die Schweiz hat die Prüfung nur teilweise bestanden. Alle 5 Jahre werden die Mitgliedstaaten des Europarates daraufhin untersucht, ob sie die Europäische Menschenrechtskonvention einhalten oder nicht. Neben dem Prädikat gut gab es auch ungenügend. Es ist von schweren Übergriffen von Polizeikräften die Rede, von folterähnlichen Methoden. Und die Schweiz gelobt Besserung. Fredrik Steiger.
Es ist nicht so, dass das Antifolterkomitee des Europarates der Schweiz heute generell schlechte Noten erteilt hat. Insgesamt sprechen die Berichterstatter aus Straßburg von guten Haftbedingungen und einer korrekten Behandlung von Verhafteten durch die Polizei. Trotzdem äußert sich der Leiter der Europaratsdelegation, der Belgier Marc Neve, gegenüber Schweizer Radio DRS überrascht über einzelne gravierende Missstände.
Pour nous, il y avait une certaine surprise dans la mesure où ce que nous avons constaté dans l'ensemble.
Irritierend sei vor allem, dass sich in manchen Fällen, vor allem im Kanton Genf, die Situation gegenüber der letzten Überprüfung im Jahr 2003 sogar noch verschlechtert habe.
Certaines d'entre elles, oui, peuvent être considérées comme relativement graves. Je pense notamment à ce qui est dit à propos.
In Einzelfällen müsse man gar von schweren Verstößen sprechen. So seien Verhaftete mit Polizeihunden bedroht worden, Würgegriffe seien angewendet worden, um sie zu nötigen, geschluckte Drogen auszuspeien, und es habe Fußtritte und Fausthiebe gegeben.
Les établissements situés dans les cantons d'Argovie, de Zurich, notamment, c'est les personnes qui sont.
Problematisch sei außerdem, dass etwa in den Kantonen Aargau oder Zürich geistig Behinderte in Hochsicherheitstrakten oder Einzelzellen festgehalten würden, oft über lange Zeit. Der Bundesrat hat, wozu er nicht verpflichtet ist, die Publikation des Europaratsberichtes erlaubt. Und er verweist in seiner Antwort darauf, die Prüfer aus Straßburg würden doch attestieren, dass die Behandlung von Verhafteten und Gefangenen mehrheitlich korrekt sei. Im Übrigen habe man Schritte eingeleitet, um die Aus- und Weiterbildung von Polizisten zu verbessern und schriftlich klargemacht, dass jegliche Misshandlung verboten sei. Diesen Maßnahmen sei freilich bisher nur teilweise Erfolg beschieden, meint Denise Graf, Polizeiexpertin bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty International.
Es sind sicher zahlreiche Dinge gemacht worden, insbesondere was die Polizeischulen betrifft, hat sich die Situation wesentlich verbessert. Was hingegen die Weiterbildung betrifft, sind weiterhin große Mängel zu beanstanden.
Unverständlich sei etwa, Warum gerade das stark kritisierte Genf die Weiterbildung in den Fächern Menschenrechte und Polizeiethik sogar massiv gekürzt habe. Insgesamt ist man bei Amnesty nicht überrascht über die Kritik des Europarates. Sie decke sich in vielen Fällen mit eigenen Recherchen. Man sei sogar erstaunt, wie relativ milde die Kritik etwa an der Stadtpolizei Zürich und an den Deutschschweizer Polizeikorps ausfalle.
Wir sind eigentlich überrascht darüber, dass diese Mängel nicht mehr behandelt werden in diesem Bericht.
Was Genf betrifft, so sind die Missstände im Polizeibereich durchaus nicht neu und auch schon von Schweizer Experten kritisiert worden. Doch beseitigt scheinen sie nicht. Entsprechend schwer tat man sich heute mit der Information in Genf. Bei der Polizei durfte sich niemand äußern. Journalisten wurden an den Generalsekretär des zuständigen Departements verwiesen, der als einziger Stellung nehmen dürfe, was er allerdings trotz telefonischer Anfrage bis zum Zeitpunkt dieser Sendung nicht tat.
Fredrik Steiger. Die EU hat heute der Steuerhinterziehung den Kampf angesagt. Nicht zum ersten Mal. Sie will das System der Zinsbesteuerung überarbeiten. An diesem System ist die Schweiz mit einem bilateralen Abkommen beteiligt. Es besteht im Wesentlichen darin, dass anonyme Konten entweder direkt mit einer Steuer belastet werden, Stichwort Quellensteuer, oder dass die Banken den Herkunftsländern des Geldes Auskunft geben müssen, damit die Kontoinhaber dort besteuert werden können. Das System besteht bereits, jetzt sollen aber Schlupflöcher gestopft werden. Der Finanzplatz Schweiz kann diese Verschärfungsrunde aber relativ gelassen nehmen. Aus Brüssel Thomas Oberer.
Für EU-Steuerkommissar Laszlo Kovács haben Steuerflüchtlinge immer noch leichtes Spiel. Dies hätten zum Beispiel die Fälle diesen Frühling mit liechtensteinischen Stiftungen gezeigt.
Recent tax evasion cases have clearly demonstrated the importance of international cooperation in the area of direct taxation in order to prevent fraud and evasion linked to cross-border financial investments.
Die internationale Zusammenarbeit müsse verstärkt werden, meint Kovács. Nur so könnten Steuerbetrug und Steuerhinterziehung bei grenzüberschreitenden Finanzgeschäften verhindert werden. Heute besteht das Problem, wer sich hinter einer Stiftung oder einem Trust versteckt, zahlt keine Steuern. Die EU will deshalb, dass die Banken genauer untersuchen, wer von einer anonymen Stiftung tatsächlich profitiert. Sind dies Privatpersonen, so soll neu eine Quellensteuer erhoben werden, wie bisher schon bei gewöhnlichen Bankkonten. Schweizer Banken müssten demnach, wenn sie Stiftungsgelder verwalten, bis zu 35% der Zinserträge einziehen und als Quellensteuer an die Herkunftsländer der Nutznießer überweisen. Die EU will aber noch weitergehen. In Zukunft sollen auch Wertpapiere, Investmentfonds und Lebensversicherungen steuerpflichtig sein, wenn sie ähnlich wie ein Bankkonto feste Zinsen abwerfen. Solche Konstrukte dienten nämlich nur der Steuerverschleierung, ist die EU überzeugt. Der Druck auf die Erfinder von Steuerschlupflöchern steigt also und damit auch auf den Finanzplatz Schweiz. Doch noch ist dies für ihn nicht bedrohlich. Am wichtigsten Trumpf im Geschäft mit EU-Kunden am Bankgeheimnis wird nicht gerüttelt. Denn die anonyme Quellensteuer bleibt gleichberechtigt neben dem offenen Informationsaustausch bestehen. Mit der anonymen Quellensteuer arbeiten auch die EU-Länder Luxemburg, Österreich und Belgien. Solange das Bankgeheimnis Bestand habe, betonte vor kurzem Bundesrätin Doris Leuthard, könne die Schweiz mit solchen Verschärfungen bei der Quellensteuer leben.
Wir haben dargelegt, dass wir sicher, wenn es um solche Schlupflöcher geht, diskussionsbereit sind. Unsere Richtlinie ist bis 2013 gültig und insofern ist es klar, dass man bei allfälligen Anpassungen innerhalb der EU auch mit der Schweiz diskutieren kann.
Auch die Schweizer Bankiervereinigung ist wie der Bundesrat offen für Gespräche. Klar ist aber, eine weitere Verschärfung der Zinsbesteuerung bis hin zum Informationsaustausch kommt für die Schweiz nicht in Frage. In den kommenden Monaten wird die Überarbeitung der Zinsbesteuerung EU-intern diskutiert. Wohl werden dabei einige Länder unter der Führung von Deutschland weiter Druck aufs Bankgeheimnis machen und auch in Sachen Stiftung mehr Transparenz fordern. Doch in Steuerfragen müssen die EU-Staaten Änderungen einstimmig beschließen. Und sowohl Luxemburg wie auch Österreich wollen am Bankgeheimnis festhalten. Der Druck auf die Schweiz bleibt also vorerst gering.
Die neueste Runde zum Thema Zinsbesteuerung. Deutschland steckt in einer Rezession. Das besagt die Statistik. Das deutsche Bruttoinlandprodukt, also die Summe aller in Deutschland geschaffenen Waren und Dienstleistungen, ist im Quartalsvergleich um 0,5% gesunken. Damit ist das Kriterium für die vielbesprochene R-Situation, für eine Rezession, erfüllt. Dass es im wirtschaftlich größten europäischen Land abwärts geht, haben gestern auch die sogenannten Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten festgestellt. Sie sind überzeugt davon, dass 2009 mindestens 80.000 Stellen gestrichen werden. Schlechte Aussichten und das ausgerechnet im Jahr der Bundestagswahl. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
3 Jahre lang ging es in Deutschland nur bergauf. Die Wirtschaft wuchs, die Exporte stiegen und sogar der Finanzminister konnte sich freuen. Dank sprudelnder Steuern wollte er 2011 endlich wieder einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Mit all dem ist es vorbei. Nach dem Aufschwung kommt jetzt der jähe Absturz. In den letzten Monaten sind vor allem die Verkäufe ins Ausland regelrecht eingebrochen. Branchenmäßige Schwerpunkte seien dabei nicht auszumachen, sagt Gerhard Hanke vom Verband des Groß- und Außenhandels.
Schwerpunkte sind schwer zu setzen, außer vielleicht die allgemein bekannten. Wir wissen, dass Automobil schwierig ist, dass es bei Maschinen- und Anlagenbau schwierig ist. Aber insgesamt kann man sagen, ist wohl die gesamte deutsche Exportwirtschaft betroffen.
Als Exportweltmeister bekommt Deutschland die weltweite Krisenstimmung tatsächlich besonders stark zu spüren. Viele der ausländischen Großaufträge wurden bisher über Kredite finanziert, jetzt wird dort gespart. Angesichts dieser düsteren Perspektive versucht die Regierung Merkel mit allen Mitteln, die Folgen der Rezession abzumildern. Nachdem sie vor Wochen zunächst ein 500 Milliarden Rettungspaket für die Banken geschnürt hatte, schiebt sie nun für 12 Milliarden Euro ein Konjunkturprogramm nach. So soll es vor allem mehr Geld geben für Bildung, Straßenprojekte und die Gebäudesanierung. Volker Kauder, der Fraktionschef von CDU-CSU, umschreibt das Ziel folgendermaßen.
Wir werden im nächsten Jahr sowohl im Bereich Investitionen als auch aber bei der Automobilindustrie einen Anschub geben, um Probleme, die bei der Realwirtschaft durch die Finanzkrise entstehen, abfedern zu können.
Die Regierung hofft, dass dieses staatliche Impulsprogramm Investitionen von bis zu 50 Milliarden auslöst und somit rund 1 Million Arbeitsplätze sichern wird. Ob es dazu kommt, ist zumindest fraglich. Wirtschaftsexperten kritisieren die geplanten Maßnahmen jedenfalls als völlig ungenügend. Vor allem warnen sie davor, gezielt die schwächelnde Autoindustrie zu fördern. Die Idee etwa, jedem ein Jahr lang die Motorfahrzeugsteuer zu schenken, der jetzt einen Neuwagen kauft, lehnen sie rundweg ab. Derlei Anreize seien für die Katz, eine Meinung, die nebst den Grünen auch der Chef der FDP, Guido Westerwelle, vertritt.
Jeder, der glaubt, er könne irgendjemanden dazu veranlassen, ein Auto früher zu kaufen oder überhaupt zu kaufen, macht sich selbst was vor. Hier werden Steuergelder verbrannt.
Und trotzdem, nur die Hände in den Schoß legen und warten, bis die Krise von selbst vorübergeht, das will in Deutschland derzeit niemand. Das Konjunkturprogramm wird spätestens Anfang Dezember verabschiedet werden. Denn gerade vor dem Bundestagswahljahr 2009 müssen die Politiker zeigen, dass sie selbst gegen eine Rezession die richtigen Rezepte haben. Die Sanierung der Staatsfinanzen muss da warten.
Düstere Perspektiven in Deutschland, Ursula Hürzeler. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Hoffnungslosigkeit, Augenschein in Goma, Kongo. Frühpensionierung in der Schweiz, Besuch bei Befürworterinnen und der Blick auf die schwierige Geschichte der AHV-Revisionen. Und Landsgemeinde Ausserrhoden. Sie könnte wieder kommen. Der Krieg im Osten des Kongo ist für die Bevölkerung grausam. Immer noch. Immer wieder. 250.000 Menschen wurden allein seit Ende August von ihren Wohnorten vertrieben. Sie leben in schlimmen Verhältnissen. Dazu kommen Gewaltakte. Dutzende Menschen werden ermordet, unzählige Frauen vergewaltigt und viele Kinder zum Dienst an der Waffe gezwungen. Überall herrscht Angst, auch Angst vor der Zukunft. Afrika-Korrespondent Rudi Küng hat in der belagerten Stadt Goma eine junge Generation angetroffen, die keine Perspektive sieht.
Der dichte Verkehr auf Gomas Straßen erzeugt riesige Staubwolken. Die Lavaströme des Nyiragongo-Vulkans haben beim Ausbruch vor 6 Jahren den Asphalt vielerorts pulverisiert und ganze Häuserzeilen zerstört. Unzählige Motorräder chinesischer Bauart drängen sich an den Kolonnen schwerer Geländefahrzeuge vorbei. Auf hölzernen Riesentrottinetz, den Chukudus, transportieren junge Männer für wenig Geld schwere Säcke mit Mais, Zucker oder Holzkohle, aber auch Backsteine oder Bündel von Armierungseisen. An Ihnen allen preschen ungeduldige Kleinbusfahrer rücksichtslos rechts und links vorbei und lassen die Fußgänger um ihr Leben rennen. Das Recht des Stärkeren und Unverschämteren gilt nicht nur auf den Straßen der Stadt mit einer 500.000 Einwohnern, sondern auch außerhalb, wo die Rebellen und die Armee mit ihren Waffen das Sagen haben.
Es de voir ce qui se passe là, à Rutshuru, anti les enfants, les gens.
Der Krieg in Rutshuru, nördlich von Goma, wo man Kinder tötet und Menschen, all die Gewalt, das macht mich wütend, das erzeugt Hass, sagt Asha, 20 Jahre jung.
Es ist eine Revolte, ja, nein.
Auch wenn die Stadt bisher von Kämpfen verschont geblieben sei, laste der Krieg schwer auf der Psyche der Bewohner, sagt der 23-jährige Oskar. Und der Krieg habe verschiedene Ursachen, ethnische, aber auch Ungerechtigkeit und Korruption. Das mache es so schwierig, ihn zu stoppen.
Unsere Guerre dient den Phänomenen tribale, Injustice, la Korruption, que l'on ne sait pas comment faire face.
Eine Gruppe junger Leute von Goma hat sich zum gemeinsamen Gespräch eingefunden und als erstes verurteilen sie den Krieg des Ex-Generals Laurent Nkunda gegen die kongolesische Armee und deren verbündete Milizen. Doch, was hat es mit der Bemerkung Ungerechtigkeit und Korruption auf sich? Wer mehr Geld habe als andere, halte sich für stärker, erklärt Asha.
Surtout sur l'injustice qui se passe dans notre province. Peut-être vous allez voir quelqu'un qui a beaucoup plus d'argent, il se croit plus fort que tout.
Wer bei ihnen viel besitze, wolle auf Kosten der anderen leben, die nichts hätten. Das verursache Konflikte, doppelt der 25-jährige Romjald nach.
Nous sommes dans un état où les gens qui possèdent beaucoup veulent vivre au détriment des autres qui n'ont rien. Et cela cause des conflits.
Nicht mehr die Hutu-Milizen, die nach dem Völkermord in Ruanda in den Osten Kongos gekommen sind und den Krieg mitverursachen, sind jetzt das Thema. Nicht mehr die Regierung Ruandas, die im Einklang mit den Interessen der multinationalen Gesellschaften die kongolesischen Bodenschätze plündert. Es geht um das, was die jungen Leute von Goma unmittelbar betrifft.
Notre pays est confronté à beaucoup de problèmes économiques.
Unser Land hat viele Probleme, wirtschaftliche, soziale und politische, sagt Oskar. Der jahrelange Krieg hat den Kongo arm gemacht. Es gibt keine Arbeit für uns. Wir haben kein Geld. Arbeit, solide Häuser mit Strom und Wasser haben in Goma die wenigsten. Es gibt auch keinerlei öffentliche Investitionen. Die Stadt verkommt. Gleichzeitig aber gibt es Reichtum in Goma. Teure Autos, luxuriöse Villen und Häuser und viele weitere, die im Bau sind. Vor 2 Jahren haben auch die jungen Leute von Goma Behörden auf allen Ebenen bis zum Präsidenten gewählt. Und sie setzen sich gemeinsam in Freiwilligenarbeit für die Verbesserung der Lebensbedingungen ein. Als Société Civile organisiert, machen sie die Behörden immer wieder auf Missstände und Ungerechtigkeiten aufmerksam, mit wenig Resonanz.
Les réactions, la plupart des réactions que nous recevons de nos dirigeants sont négatives.
Auf ihre Anregungen gingen die Behörden kaum ein. Nicht mal eine Antwort erhielten sie, sagt Romjald. Was sie täten, sei wirkungslos. Gomas junge Generation hat keine Perspektive auf eine bessere Zukunft.
Die Reportage von Rudi Küng aus Goma, Kongo. Eine volle AHV-Rente ab 62 für alle, die weniger als 120.000 Franken verdienen und eben vorzeitig in Pension gehen wollen. Am 30. November stimmen wir über diese AHV-Initiative des Gewerkschaftsbundes ab. Die Gewerkschaften appellieren dabei speziell an die Solidarität mit Frauen. Der Berufsverband der Pflegenden etwa unterstützt die AHV-Initiative mit der Begründung, dass Pflegepersonal schufte hart, verdiene wenig und habe kaum Chancen auf eine würdige Pensionierung. Dominik Meyer hat sich den Berufsalltag im Pflegefach und die damit verbundenen Perspektiven für das Alter angeschaut, und zwar in Reichenbach im Berner Oberland.
7 Uhr. Ein neuer Tag beginnt im Altersheim. Pflegefachfrau Susanne Kuhns ist auf Wegtour.
Guten Morgen.
Guten Tag. Habt ihr gut geschlafen?
Ja, ich bin zufrieden.
2 Zimmer weiter. Eine Bewohnerin leidet unter Bauchschmerzen. Später wird ihr Susanne Kuhns ein Abführmittel verabreichen. Zuerst aber die Körperpflege.
Dann gehen wir ans Lavabo. Und mache die Toilette dort, das ist am gäbigsten. Mhm. Ich tue mich im Bett gerade Beine waschen, dass ich die Strümpfe anlegen kann. Ist gut. Also.
Waschen und baden, Salben auftragen und Verbände wechseln, Essen eingeben und Medikamente verabreichen. So heißt die Routine im Altersheim. 30 Pflegende arbeiten hier, 53 Seniorinnen und Senioren leben hier. Pflegen ist Schichtarbeit, 24 Stunden, 7 Tage. Und so sagt Pflegefachfrau Susanne Kuhns, 57-jährig, in einer kurzen Pause im Stationszimmer.
Die Menschen, die in der Pflege arbeiten, die stoßen tagtäglich an ihre Grenzen.
An körperliche Grenzen.
Vor allem für den Rücken ist es eine große Belastung, wenn Sie schwergewichtige Menschen beim Aufstehen helfen, zur Toilette gehen, ins Bett gehen. Das ist körperlich anstrengend.
Anstrengend aber auch für die Psyche.
Wenn wir Heimbewohner haben, die eigentlich schon lange gerne sterben möchten, und sie sind enttäuscht am Morgen, wenn sie sagen, ach, jetzt lebe ich immer noch. Das belastet uns. Also ich habe ab und zu auch Situationen, die belasten mich und die nehme ich dann mit nach Hause.
Einmal sei sie am Rande der totalen Erschöpfung gestanden, sagt Pflegefachfrau Susanne Kuhns. Sie habe aber den Weg zurück gefunden. Andere Pflegende fallen für längere Zeit aus. Heimleiterin Annemarie Kempf arbeitete selbst als Pflegefachfrau. Durchhalten bis zur Pensionierung sei hart, sagt sie.
Es gibt schon, dass bis 64 in der Pflege gearbeitet wird, oft einfach in einem reduzierten Pensum, bis zu 50-60% oder weniger. Diese Frauen nehmen in Kauf, Einbußen zu machen, sei es bei der Pension, sei es bei der AHV. Und das ist eine Dienstleistung eigentlich an die Bevölkerung.
Die Politik bietet den Pflegenden aber nicht Hand für eine faire Frühpensionierung, sagt Heimleiterin Annemarie Kempf. Sie unterstütze deshalb die AHV-Initiative. Eine ideale Lösung sei es nicht, schließlich würde nur die AHV ab 62 ungekürzt ausbezahlt, nicht aber die Pensionskasse. Es sei dennoch ein erster Schritt.
Es muss eine Lösung geben, auch eine Entlastung für die Schwerstarbeit, die geleistet wird in den Pflegeheimen.
Das flexible Rentenalter ab 62. Ist die AHV-Initiative der richtige Weg? Im Esssaal des Altersheim Reichenbach sitzen Agnes und Willi Joos. Im Heim seit 7 Jahren. Sie ist 87-jährig, er über 90. Über Politik wissen sie Bescheid. Bei der AHV-Initiative zögern sie.
Wenn der Guschbär von 67 redet, nicht?
Er hat schon von 67 reden, oder? Aber es hat verschiedene nicht. Die einen, die möglichst nicht mehr nicht, das ist klar. Man muss wirklich auf der Nase sein, oder?
Wir sind noch unentschlossen, was wir machen wollen.
Sie denke an die Jungen, sagt dann aber Agnes Joos. Die müssten ja bezahlen für Rentenalter 62, bis zu 1,5 Milliarden Franken pro Jahr. Wahrscheinlich sage sie deshalb Nein zur AHV-Initiative. Fürs Pflegepersonal müsse man andere Wege suchen.
Dass wir diese Lösung finden können, wie für Bauarbeiter, aber nicht für alle.
Mögt ihr noch ein bisschen?
Mhm. Mhm.
Zurück in den Wohnbereich, ans Bett einer 93-jährigen Bewohnerin. Sie ist bettlägerig seit einem halben Jahr. Eine Pflegeassistentin flößt ihr Limonade ein.
Ist es gut?
Gerade scheint die Frau hellwach. Sekunden später ist sie weit weg, in einer Dämmerwelt. Ein Mensch in der letzten Phase seines Lebens. Das Schicksal, das Sterben, der Tod, Pflegealltag. Mit jedem Lebensjahr hinterlasse dies stärkere Spuren, sagt Pflegefachfrau Marianne Roth.
Wie ist es mal, wenn ich in der Situation dieses Bewohners wäre, wie wäre das für mich? Ich denke, das ist eine zusätzliche Belastung, gerade für Pflegepersonal im fortgeschrittenen Alter, so Lebensmitte aufwärts, was dazukommt.
Noch habe sie genug Kraft für ihre Arbeit, sagt sie. Aber
diese Leute, die eben wirklich verbraucht sind und am Ende ihrer Kräfte sind, sollten sagen können, jetzt ist für mich Schluss.
Der Augenschein im Pflegeheim von Inlandredaktor Dominik Meyer. Die Altersversicherung umbauen, das wird immer wieder versucht. Im Parlament, von Seiten der Regierung. Zurzeit knorzt man an der 11. AHV-Revision herum und manche denken schon an die 12. Was die AHV zur ewigen Baustelle macht und zu einer sehr schwierigen Baustelle, Geraldine Eicher erläutert.
Die AHV ist wie ein Mehrgenerationenhaus. In der einen Wohnung leben die jüngeren Sippenmitglieder, die mitten im Berufsleben stehen, in der anderen Wohnung die älteren. Dieses Generationengefüge ändert laufend. Deshalb müsse das Mehrgenerationenhaus gründlich umgebaut werden, sagt SVP-Nationalrat Jürg Stahl.
Die größte Herausforderung ist die Demografieentwicklung. Wir haben ein Missverhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentenbezüger und das ist mitunter die größte Baustelle.
Tatsache ist, dass immer weniger Erwerbstätige immer mehr Rentnerinnen und Rentnern gegenüberstehen. Doch wie gravierend diese Veränderung ist, darüber ist man sich an den politischen Polen uneins. Stets wird von der Linken ins Feld geführt, das Generationengefüge habe sich seit es die AHV gebe laufend geändert. Die AHV sei dennoch finanziell gesund, dank ihr sei eine Erfolgsgeschichte geschrieben worden. Und stets konnten die Bürgerlichen, das letzte Kapitel dieser Geschichte sei noch nicht geschrieben, es drohe der AHV eine schwere Verschuldung, es müsse gehandelt werden. Doch das, was die Rechte unter Handeln versteht, versteht SP-Nationalrat Paul Rechsteiner anders.
Sozialabbau, kein flexibles Rentenalter mit sozialer Abfederung, Rentenverschlechterungen und damit ist eine Situation gegeben, bei der jede Reform blockiert ist. Die Bevölkerung hat ja klar Nein gesagt zu einem Sozialabbau mit der 11. AHV-Revision am 16. Mai 2004 im Verhältnis 2:1. Trotzdem hat man im Bundeshaus nichts gelernt und auf diesem Weg kommt man nicht weiter.
Von Abbau sprechen will SVP-Nationalrat Jürg Stahl lieber nicht. Er spricht lieber von Verzicht.
Abbau ist ein unschönes Wort. Sichern heißt das Lösungswort. Es geht keinesfalls darum, weitere Ausbauwünsche zu befriedigen, sondern jetzt dieses Fundament eigentlich sicher zu erhalten und die Fehler, die gemacht wurden in der Vergangenheit, eben nicht zu wiederholen.
Da treffen Ideologien aufeinander. Die Folge, die Diskussion ist verpolitisiert, blockiert. Jemand, der dies bedauert, ist FDP-Ständerätin Christine Eggersegi. Bei der AHV gelte es, mehr zu tun als nur Pfründe zu verteidigen. Sie sei bereit für eine sachliche Diskussion.
Wir werden nicht nur den Frauen besondere Bedingungen schaffen müssen, sondern wirklich den Arbeitnehmenden, die es nötig haben werden, die belastende Arbeit leisten, die frühzeitig pensioniert werden müssen aufgrund ihrer beruflichen, körperlichen Situation.
Tatsächlich bemüht sich die politische Mitte seit längerem, eine Brücke zwischen den ideologischen Lagern zu bauen. Zurzeit einmal mehr, sagt CVP-Nationalrat Reto Verli.
Ich sehe, dass jetzt Folgendes passieren wird, weil es passieren muss, dass wir nämlich eine abgespeckte, sehr einfache 11. AHV-Revision machen mit gewissen technischen Verbesserungen, mit etwa 150 Millionen Einsparungen, ohne dass wir das Frauenrentenalter dabei erhöhen und dann alle die großen Fragen definitiv in einer 12. AHV-Revision dann anpacken und endlich lösen. Also die 11., die ist für mich geistig bereits gegessen. Ich konzentriere mich eigentlich bereits auf die 12.
Bei der abgespeckten 11. AHV-Revision will man auf die Erhöhung des Frauenrentenalters verzichten, damit, wie Reto Verli hofft, die Linke ohne Gesichtsverlust Ja sagen könne. Nach dem Ja zu diesem Reförmchen bei der 11. AHV-Revision könnte später bei der Großreform anlässlich der 12. AHV-Revision die Diskussion unbelastet aufgenommen werden, so die Hoffnungen in der Mitte. Doch bei der Linken will man sich nicht einwickeln lassen. Für die Linke steht aktuell nicht die 11. oder 12. AHV-Revision im Vordergrund, sondern die Flexibilisierungsinitiative, bei der sie sich am 30. November ein Ja erhofft. Auch dann, so wird reihum geschmunzelt, könne man eine 12. AHV-Revision unbelastet angehen.
So viel zum Thema Pensionierung, Altersversicherung. Auf unserer Website drs.ch finden Sie ein Dossier zur AHV-Initiative, über die wir am 30. abstimmen, mit Informationen und mit den Argumenten der Befürworter und der Gegner. Vor 11 Jahren schaffte Appenzell Ausserrhoden seine Landsgemeinde ab. Frau Landammann Marianne Kleiner ließ das Volk ein letztes Mal feierlich schwören.
Das habe ich wohl verstanden.
Das habe ich wohl verstanden.
Was mir ist vorgelesen worden.
Was mir ist vorgelesen worden.
Viele trauern dieser Landsgemeinde heute noch nach. Inzwischen wurde eine Volksinitiative eingereicht, die verlangt, dass die Landsgemeinde wieder eingeführt wird. Ein Gutachten kommt jetzt zum Schluss, dass dies rechtlich kein Problem wäre. Dass dies vielleicht sogar ein neues Modell für gelebte Volksdemokratie werden könnte. Ostschweiz-Korrespondent Roland Wermelinger.
Die einen sind froh, dass der alte Zopf abgeschnitten wurde. Die anderen sind überzeugt davon, dass die Ausserrhoder vor 11 Jahren ihre Identität verloren haben. Unbestritten ist, dass Landsgemeinden ein paar handfeste Mängel aufweisen. Dass es keine geheime Stimmabgabe gibt, nicht allen eine Teilnahme möglich ist und das Ergebnis nur abgeschätzt werden kann. Trotzdem verletzen die beiden letzten übrig gebliebenen Landsgemeinden in Glarus und Appenzell-Innerrhoden weder Völker- noch Bundesrecht. Ausnahmeregelungen wurden gerade wegen den Landsgemeinden in entsprechenden Verträgen mit der EU eingeflochten. Markus Schäfer, Rechtsprofessor an der Universität Basel und gebürtiger Ausserrhoder, kommt weiter zum Schluss, dass eine Landsgemeinde grundsätzlich auch dann wieder eingeführt werden kann, wenn sie vor Jahren abgeschafft wurde. Damit ist nun klar, dass die vor einem Jahr eingereichte Initiative gültig ist und vors Volk kommt. Die Initianten sind aber gar nicht daran interessiert, eine rückwärtsgerichtete Folklore-Landsgemeinde mit Säbel und Kutschen wiederherzustellen. Vielmehr soll eine moderne Landsgemeinde neu erfunden werden. Eine, die der Zeit und dem Zeitgeist entspricht, ohne dabei ihre besondere Symbolik zu verlieren. Eine, die nicht einmal vor Hightech zurückschreckt, etwa wenn bei umstrittenen Entscheiden die Mehrheit fotografisch festgestellt werden müsste. Nun müsste sich der ganze Aufwand natürlich auch lohnen, und das täte er auch. Davon sind die Initianten und der Gutachter überzeugt. Den großen Vorteil gegenüber einer Urnenabstimmung sehen sie in der Unmittelbarkeit. Dass man nach der Beratung ungefiltert und ohne Medienbeeinflussung entscheiden kann. Es könnte schon sein, dass das Ausserrhoder Modell, wenn es denn wirklich ins Ziel kommt, Schule macht. Man darf nicht vergessen, dass auch die Gemeindeversammlungen Land auf Land ab nichts anderes als versammlungsdemokratische Mini-Landsgemeinden sind. Und so beobachtet man auch in Sarnen gespannt, was in Herisau passiert, denn die Obwaldner schafften ihre Landsgemeinde vor 10 Jahren ab und es gibt auch dort viele, die ihr nachtrauern.
Roland Wermelinger über die mögliche Wiedereinführung der Landsgemeinde in Appenzell-Ausserrhoden und vielleicht anderswo. Das war Echo der Zeit, verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Rolf Hieringer, am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.